Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz im Studio. Guten Morgen. Nach Rücktritt von Parteichef Di Maio, wie steht es um die Fünf-Sterne-Bewegung vor den wichtigen Regionalwahlen in Italien? Korruptionsvorwürfe gegen angolanische Milliardärin. Die Verbindungen von Isabel dos Santos setzen Wirtschaft und Politik in Portugal unter Druck. Und ein weiterer Teil unserer Reihe über Dekolonisierung. In dieser Sendung geht es um die Frage nach Schuld und Verantwortung in Spaniens Kolonialgeschichte. Überraschend kam die Nachricht nicht. Gestern Abend ist der italienische Außenminister Luigi Di Maio von seinem Amt als Parteichef der Fünf-Sterne-Bewegung zurückgetreten. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der schwachen Umfragewerte für die populistische Partei stand Di Maio seit längerem in der Kritik. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, in der Regierungskoalition mit den Sozialdemokraten zu viele Kompromisse eingegangen zu sein. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten in Rom, Jörg Seiselberg. Herr Seiselberg, die Fünf-Sterne-Bewegung steckte in der Krise. Ist mit dem Rücktritt Di Maios nun der Weg frei für einen Neustart?
Ja, das ist der Luigi Di Maio, war in der Tat in den vergangenen Jahren die dominierende Figur in der Partei, verantwortlich für den Aufstieg und viele machen ihn jetzt auch für den Absturz verantwortlich. Hat die Kollegen als Koalitionspartner ausgesucht nach dem Wahlerfolg vor 2 Jahren. Dann ist er mit Zögern in ein Bündnis mit den Sozialdemokraten gegangen. In der Zeit der Koalition, sowohl mit der Lega als auch jetzt mit den Sozialdemokraten, sind die Fünf Sterne stetig nach unten gerutscht in den Umfragen. Und jetzt hat Di Maio die Konsequenzen gezogen. Er selber sagt, er will mit diesem Schritt den Weg freimachen für eine neue Ära.
Seine Nachfolge ist zumindest kommissarisch geklärt. Was ist über seinen Nachfolger bekannt?
Ja, Vito Crini soll erst einmal die Chefrolle ausfüllen bei den Fünf Sternen. Er ist Senator, ein Fünf-Sterne-Mann der ersten Stunde. Er sprudelt nicht gerade vor Energie. Er ist niemand, der in den Medien sich sonderlich gut verkaufen kann. Er hat eher das Profil eines Übergangschefs, sodass die Diskussionen auch heute schon beginnen darüber, wer denn wirklich der dauerhafte Nachfolger oder die Nachfolgerin werden könnte. Und da wird immer wieder ein Name genannt. Das ist der des ehemaligen Parlamentsabgeordneten Di Battista, der in den vergangenen Wochen in der Tat schärfster Kritiker war von Di Maio. Di Maio hat sich gestern in seiner Abschiedsrede auch sehr bitter geäußert über seine internen Kritiker. Dabei hat er den Namen Di Battista nicht genannt. Aber alle haben verstanden, dass er gemeint war, als er sagte, es gibt Leute, die sich in der zweiten Reihe aufhalten, nicht aktiv vorne im Team mitarbeiten, aber immer dann, wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann da sind und einem das Messer in den Rücken stechen. Also es waren sehr bittere, sehr harte Worte gegen Di Battista. Ihm wird zugetraut, dass er die Kritiker am bisherigen Kurs Di Maios hinter sich bringt und möglicherweise zum neuen starken Mann in der Partei aufsteigen kann.
Diese bitteren Worte, dieser Rücktritt von Di Maio, die kommen ja zu einem sehr brisanten Zeitpunkt. Am Wochenende sind Regionalwahlen, unter anderem in der wichtigen Region Emilia-Romagna. Welche Auswirkungen könnte dieser Rücktritt jetzt auf die Wahlen haben?
Also ich glaube keine. Die Fünf Sterne hatten bislang laut Umfragen keine Chancen, dort vernünftig abzuschneiden in der Region. Auch dort wird es nach allem, was man lesen kann an Prognosen, eine krachende Niederlage geben. Dadurch wird sich durch den Rücktritt jetzt nichts ändern. Das Einzige, was sich geändert hat durch diesen Rücktritt, ist, dass Di Maio vermieden hat, dass er für eine weitere krachende Niederlage verantwortlich zeichnet.
Schauen wir auch noch auf den Chef der rechtspopulistischen Lega-Partei und ehemaligen Innenminister Matteo Salvini. Er hofft ja darauf, in der Emilia-Romagna mit seiner Partei erfolgreich zu sein und damit dann auch die Regierung in Rom zum Wanken zu bringen. Wie sehen Sie die Chancen dafür?
Also die Chancen, dass er in der Emilia-Romagna mit seiner rechten Lega erfolgreich ist, diese Chancen sind da. Ich habe ihn begleitet ein paar Tage in der Emilia-Romagna, eine durch und durch rote Region seit Jahrzehnten. wo es völlig unvorstellbar war, dass eine rechte Partei wie die Lega erfolgreich sein könnte. Aber wenn man ihn begleitet, sieht, wie er es schafft, die Leute zu mobilisieren in Orten, die über Jahrzehnte den Linksparteien gefolgt sind, dass er dort es schafft, die Plätze zu füllen, dann kann man schon nachvollziehen, warum in den Umfragen die Lega auf gleicher Höhe derzeit prognostiziert wird, wie die dort seit langem regierenden Sozialdemokraten. Es ist sicherlich, auch wenn es dort einen Erfolg geben sollte, nicht natürlich, dass dann die Regierung in Rom stürzen wird, aber es wäre wirklich ein symbolischer Erfolg, vielleicht der größte symbolische Erfolg, den Salvini bei Regionalwahlen erzielen kann, der natürlich dann auch Auswirkungen in Rom hat. Es gibt allerdings auch Politikwissenschaftler, mit denen ich in Bologna beispielsweise gesprochen habe, die sagen, ein Erfolg Salvinis würde nicht dazu automatisch führen, dass die Regierung in Rom zusammenbricht. Im Gegenteil, man würde eher zusammenrücken, um zu verhindern, dass national neu gewählt wird, weil das ein Signal wäre, dass Salvini auch dort Erfolg haben könnte. Also ein Erfolg Salvinis könnte die Parteien in Rom die Regierenden eher weiter zusammenschweißen.
Sagt Jörg Seiselberg aus Rom über die politische Ausgangslage kurz vor den wichtigen Regionalwahlen in Italien am Wochenende. Sie gilt als reichste Frau Afrikas, die Tochter des ehemaligen angolanischen Präsidenten Isabel dos Santos. Nun wird gegen die Unternehmerin unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen ermittelt. Vor einigen Wochen wurden ihre Vermögenswerte durch einen Gerichtsbeschluss eingefroren. Der Fall hat auch in Europa für Aufsehen gesorgt, vor allem in Portugal, wo dos Santos eine der wichtigsten ausländischen Investorinnen ist. Dort steht man nun vor einem Dilemma. Einerseits wurde mit der angolanischen Regierung vor kurzem ein Abkommen unterzeichnet, das die juristische Kooperation verstärkt. Andererseits ist Isabel dos Santos in der portugiesischen Wirtschaftselite eine geschätzte Unternehmerin, deren Geschäfte allerdings schon seit Jahren von Vorwürfen der Korruption und Geldwäsche überschattet werden. Einzelheiten von Thilo Wagner.
Seit fast 15 Jahren investiert die angolanische Milliardärin Isabel dos Santos in portugiesische Großunternehmen und Banken. Doch die Tochter des langjährigen angolanischen Staatspräsidenten José Eduardo dos Santos war für die portugiesischen Medien nicht zu greifen, obwohl sie zur reichsten Frau Afrikas aufgestiegen war. Das hat sich schlagartig geändert, nachdem die angolanische Justiz der Unternehmerin Korruption in großem Maßstab vorgeworfen hatte und Ende Dezember dos Santos Kapitalwerte in Angola im Wert von über 1,1 Milliarden Euro einfrieren ließ. Plötzlich versucht sich Isabel dos Santos auf allen Kanälen zu rechtfertigen, darunter auch in einem Interview mit Portugals öffentlich-rechtlichem Fernsehsender RTP Mitte vergangener Woche. Man darf den angeblichen Kampf gegen die Korruption nicht ausnutzen, um mögliche politische Gegner auszuschalten. Was zurzeit in Angola passiert, ist ein selektiver politischer Prozess. Und das hat vor allem mit den internen Kämpfen der Regierungspartei MPLA zu tun. Die Botschaft war an João Lourenço gerichtet. Der Nachfolger von Isabel dos Santos' Vater an der Spitze des angolanischen Staates hat insbesondere die weitverzweigten Geschäfte des dos Santos-Clans unter die Lupe genommen. Doch nach der Veröffentlichung der sogenannten Luanda Leaks durch einen internationalen Medienverband müsse sich Isabel dos Santos auch um ihre Geschäfte in Portugal Sorgen machen, sagt die ehemalige Abgeordnete des Europaparlaments Ana Gomes. Sie hat sich seit Jahren den Kampf gegen Korruption auf die Fahnen geschrieben. Isabel dos Santos und andere Mitglieder der angolanischen Kleptokratie haben die Zeit der Staatsschuldenkrise und der Troika in Portugal bewusst ausgenutzt, um ihre Anteile an Großunternehmen auszubauen. Und sie haben sich zusammen mit einem Heer aus portugiesischen Anwälten und Finanz- und Unternehmensberatern ein korruptes System aufgebaut, um von hier aus ihre Geldwäsche durchzuführen und das Kapital zu investieren oder in andere Länder zu überweisen. Wegen dieser kritischen Aussagen ist Ana Gomes selbst ins Kreuzfeuer der Banker und Investoren geraten. Isabel dos Santos hat sie wegen Verleumdung angeklagt, doch den Prozess gerade verloren. Auch ein ehemaliger portugiesischer Finanzminister, der jetzt Vorstandschef der von Isabel dos Santos kontrollierten portugiesischen Bank Eurobic ist, drohte Ana Gomes mit einer Anzeige. Laut Luanda Leaks steht Eurobic im Zentrum von dubiosen Geldtransfers, die das Finanzimperium von Isabel dos Santos getätigt haben soll. Ana Gomes wirft den portugiesischen Behörden Mitwissenschaft, Duldung, Fahrlässigkeit und Unfähigkeit vor. Die portugiesische Zentralbank hatte bereits 2015 ein Verfahren gegen Eurobic eingeleitet, Sanktionen verhängt und eine Überprüfung durch externe Unternehmensberater gefordert. Doch nach den Enthüllungen durch Luanda Leaks sind neue Zweifel an der Kontrollfähigkeit der portugiesischen Finanzaufsicht und an der Rolle von Beraterfirmen wie PricewaterhouseCoopers laut geworden, die mit Isabel dos Santos jahrelang Geschäfte gemacht haben. Das Londoner Unternehmen schickte laut einem portugiesischen Zeitungsbericht extra einen Topmanager nach Lissabon, um die Krise in der Beraterfirma zu lösen, die Kooperation zu Isabel dos Santos zu beenden und die ersten Lissabonner Mitarbeiter vor die Tür zu setzen. Ana Gomes hofft, dass Portugal nun eine Lehre aus dem Finanzskandal zieht und die Beziehungen zur ehemaligen Kolonie Angola neu überdenkt. Die portugiesische Regierung will eine strategische Partnerschaft mit Angola aufbauen und spricht immer von einer Verbrüderung unter portugiesischsprachigen Ländern. Nennt sie das Verbrüderung, wenn wir die korrupte angolanische Elite dabei unterstützen, wie sie ihr Land ausbeutet und dabei die angolanische Bevölkerung in Armut leben lässt? Wenn die Politik keine Verantwortung übernimmt, werden die Behörden das in Portugal auch nicht tun.
Die portugiesische Politikerin Ana Gomes im Beitrag von Thilo Wagner über den Fall der angolanischen Milliardärin Isabel dos Santos. Einer der wichtigsten Nationalfeiertage in Spanien ist der 12. Oktober, der Tag der Hispanität. Die Spanierinnen und Spanier gedenken damit des Tages, an dem Christoph Kolumbus vor mehr als 500 Jahren zum ersten Mal festen Boden auf dem amerikanischen Kontinent betrat, auf den Bahamas. Kritisch wird die koloniale Vergangenheit auf der alljährlichen Parade nicht thematisiert. Umso größer war das Erstaunen, als eben dieser kritische Umgang öffentlich eingefordert wurde. Vor einem Jahr verlangte der mexikanische Staatschef Andrés Manuel López Obrador von Spaniens König Felipe eine Entschuldigung für das an der indigenen Bevölkerung verübte Leid während der Conquista. Seitdem wird in Spanien über die Frage nach Schuld und Verantwortung debattiert, wie Hans-Günther Kellner berichtet.
Ungewöhnlicher Betrieb in der Bibliothek des Mexikanischen Kulturinstituts in Madrid. Eine Mexikanerin gibt einen Kochkurs. Der Leiter des Instituts, Jorge Hernández, versucht unterdessen einen Café für seine Freundin Milagros Revenga zu organisieren. Die spanische Autorin hat lange in Mexiko gelebt, fühlt sich dem Land noch heute verbunden. Sie kennt die Debatte um die Schuld Spaniens aus eigener Erfahrung. Verständnis hat sie dafür nicht.
Das habe ich oft in Mexiko gehört. Ihr Spanier habt Schuld an allem, was uns hier passiert. Ich habe da vielleicht dreimal geantwortet. Was vor 500 Jahren passiert ist, kann keine Rechtfertigung für die Politik heute sein. Inzwischen antworte ich auf solche Vorwürfe nicht mehr.
Ihr alter Freund Jorge Hernández nickt. Als Leiter des Mexikanischen Kulturinstituts ist das Thema für ihn delikat. Der Mexikaner drückt sich vorsichtig aus.
Wenn jemand die indigene Bevölkerung in Mexiko um Entschuldigung bitten muss, dann sind das unsere Politiker der PRI-Partei, die Mexiko 70 Jahre lang beherrscht hat, und all die anderen Korrupten, die die Ursprungsbevölkerung seit Jahrzehnten ausbeuten.
Der Brief, in dem der mexikanische Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador vor einem Jahr den spanischen König aufforderte, sich für die Eroberung Lateinamerikas zu entschuldigen, ging aus seiner Sicht noch aus einem anderen Grund an die falsche Adresse. Die meisten Nachkommen der spanischen Eroberer Mexikos seien heute Mexikaner, keine Spanier. Er selbst trage ja auch einen spanischen Namen.
Ich heiße Hernández. Wenn ich schlecht von dem spanischen Eroberer Pedro de Alvarado spreche, spreche ich von meinen Vorfahren, nicht von den Vorfahren eines Spaniers, die Europa vielleicht nie verlassen haben.
Die Debatte irritiert den Historiker, der seine Doktorarbeit über den spanischen Eroberer Hernán Cortés schrieb. In Lateinamerika mache sich seit einigen Jahren die Vorstellung breit, die indigenen Völker hätten bis zum Eintreffen der Spanier in Harmonie zusammengelebt. Das sei vollkommen falsch. Die Feindseligkeiten zwischen den indigenen Völkern hätten die Eroberung erst möglich gemacht.
Das Problem ist, wenn du aterrizar und dann empezar a reconocer, que hubo incluso indígenas.
Man muss anerkennen, dass es auch Indigene waren, die sich an den Massakern und an der Zerstörung des Großen Reichs der Mexika beteiligt haben. Die wahre Geschichte ist also ohnehin schon recht kompliziert. Aber das ist wie in der Schule. Da wollten wir auch, dass der Geschichtsunterricht immer schön einfach bleibt.
Die Debatte über Spaniens Rolle während der Kolonialzeit beschäftigt Spanien schon eine ganze Weile. Mit zwei Büchern darüber ist die spanische Philologin Elvira Roca zur Bestsellerautorin geworden. Die Berichte von grausamen Eroberungszügen hält sie für Übertreibungen. Sie spricht von einer sogenannten schwarzen Legende. Das sei nichts als Propaganda protestantischer Staaten gegen das spanische Imperium. Autorin Milagros Revenga pflichtet der These bei.
Estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Es que en la historia, los libros de historia de España los escriben.
Ich bin damit vollkommen einverstanden. Die spanischen Geschichtsbücher haben britische Hispanisten geschrieben. Das ist eine sehr einseitige Sicht. Dabei haben sich die Spanier mit der Ursprungsbevölkerung vermischt. Ganz anders die Engländer in Nordamerika. Dort sind von den Indigenen nur noch die Indianer in den Reservaten übrig.
La conquista que hacen a Estados Unidos, pues donde están los indios, ¿no? Americanos en reservas, ¿no?
Diese Durchmischung der Gesellschaft sei tatsächlich eine Besonderheit des spanischen Kolonialismus, meint Hernández. Er selbst sei ein Mestize, habe also indigene und spanische Vorfahren. Und dennoch... Die Spanier wollten alles vernichten, absolut alles, sagt er bitter. Immerhin, der Stein der Sonne, eine 3,5 Meter große Basaltskulptur, sei vom großen Aztekentempel heute noch übrig. Die Debatte werde in Spanien genauso verkürzt geführt wie in seiner mexikanischen Heimat. Im Zuge eines populistischen Patriotismus verfälsche Elvira Roca die Geschichte. Das meinen auch viele spanische Historiker.
In realidad ella armó un aparato de mentiras.
Sie denkt sich Dinge aus, um ihr gesamtes Gedankenkonstrukt zu rechtfertigen. Das passiert, wenn die Leute ihre Gefühle als Wissen verkleiden. Naja, wir erleben so etwas ja nicht zum ersten und wohl auch nicht zum letzten Mal.
Nicht immer habe die gemeinsame Geschichte Spanien und Lateinamerika so polarisiert. Er erinnert an den Platz der drei Kulturen im Zentrum von Mexiko-Stadt. Hier besiegte am 13. August 1521 der Spanier Hernán Cortés endgültig die Azteken. Mehr als 40.000 Menschen sollen dabei umgekommen sein. Dennoch, meint Hernández, sei die Inschrift auf dem Gedenkstein differenzierter als die gegenwärtige Debatte.
Vor einem halben Jahrhundert wurde an dieser Stelle ein Denkmal errichtet. Darauf die Inschrift: Es war kein Triumph und keine Niederlage, sondern die schmerzhafte Geburt eines Volkes aus Mestizen, das Volk Mexikos.
Sino el doloroso parto de México.
Hans-Günther Kellner berichtete über die Schuldfrage, über den Spanien im Zusammenhang mit der Kolonialgeschichte debattiert wird. Morgen berichten wir an dieser Stelle über die Dekolonisierung in Frankreich. Das war die Sendung Europa heute. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Tag für Tag und meiner Kollegin Monika Dittrich. Dort geht es unter anderem um die Streaming-Dienstserie Messiah. Ich bin Katharina Peetz und bedanke mich fürs Zuhören.